Bereits 1969 haben wir es dank moderner Technologie bis auf den Mond geschafft. Und auch auf dem Mars fahren schon die ersten Roboter rum, um Daten zu sammeln. Aber eine der ersten Fragen, die sich die Forscherinnen und Forscher dabei immer stellen, gibt's dort Wasser? Denn ohne Wasser kein Leben. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier auf der Erde sorgfältig damit umgehen. Wasser ist nämlich unsere Lebensgrundlage. Ich bin Toni Scheuerlin und in dieser Folge wollen wir uns die spannendsten Fakten und Projekte rund um das Thema Wasser anschauen. Ich war für euch in ganz Bayern unterwegs, habe unter anderem mit Professor Harald Lesch über das Konzept Schwammstadt gesprochen, den Weg des Wassers im Nationalpark Berchtesgaden verfolgt und mir ein einzigartiges Hochwasserprojekt in Regensburg angeschaut.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Unwetterwarnung und die höchste Warnstufe für die Oberpfalz und Niederbayern. Lokal kann es zu heftigem Starkregen kommen.
Es ist schon der dritte Trockensommer in Folge. Die Bauern in Unterfranken kämpfen um ihre Ernten.
Örtlich fielen innerhalb von nur 24 Stunden über 150 Liter Wasser auf den Quadratmeter. Felder stehen unter Wasser, Straßen sind überflutet. So auch die Autobahn A8 rund um Rosenheim.
Solche Schlagzeilen hören wir mittlerweile jedes Jahr. Welche Folgen extreme Wetterereignisse wie Hitze und Starkregen für uns haben können, das hat uns Professor Harald Lesch einmal genauer erklärt.
Da brauche ich eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man nichts mehr zu trinken hat. Dann vertrocknet man. Und da geht es nicht nur uns so. Wir können ja noch ein bisschen was aushalten, aber für Pflanzen ist es eine Katastrophe. Für die Wälder ist es eine Katastrophe. Das heißt also, wenn das Wasser oben fehlt, dann müssen die Pflanzen immer tiefer und tiefer danach suchen, dass sie es finden. Wenn dann da unten auch kein Wasser mehr ist, dann vertrocknen die einfach. Mit anderen Worten, das ist ein Riesenstress für die Pflanzen, wenn kein Wasser mehr im Boden ist. Also das Immunsystem der Pflanzen wird dadurch ganz gewaltig geschädigt. Und das führt naturgemäß dazu, dass man krank wird. Den Pflanzen geht's da wie uns gewissermaßen. Die Pflanzen sind quasi auch nur, fast hätte ich gesagt Menschen, aber es sind natürlich Lebewesen. Und das bedeutet natürlich eine unglaubliche Schädigung in der Landwirtschaft, bei den Wäldern. Die Winzer, denen geht es genauso. Aber summa summarum, wenn wir jetzt mal über Natur in einem gar nicht so wirtschaftlichen Sinne nachdenken, es ist eine Katastrophe, wenn die Welt um uns herum, die ja eigentlich eine Mitwelt ist, mit der wir zusammenleben, die uns die Lebensbedingungen garantiert, dass wir überhaupt sein können, wenn diese Mitwelt krank wird, dann werden wir früher oder später auch krank. Das heißt, wenn wir sehen, was da passiert mit Dürren und Starkregen, dann trifft es uns eigentlich direkt, auch wenn viele Leute das noch nicht so sehen. Aber wenn das so weitergeht, wenn diese Zustände sich weiter verschärfen, dann wird es immer deutlicher und deutlicher werden, dass man auf keinen Fall so weitermachen darf.
Und das wollen wir auch gar nicht. Im Kleinen wie im Großen wird auch tatsächlich schon jede Menge dafür getan. Städte und Dörfer in Bayern sollen zum Beispiel künftig zu sogenannten Schwammstädten bzw. Dörfern werden. Was genau damit gemeint ist, das erklärt uns Dr. Brigitte Helmreich von der Technischen Universität in München.
Also beim Thema Schwammstadt geht es darum, das Regenwasser, was auf die Erde fällt, wie ein Schwamm zu speichern. Und natürlich auch zu versickern, um den Grundwasserspiegel anzureichern, aber vor allem in der Stadt zu halten, damit man dann später über Pflanzen Verdunstung machen kann. Und Verdunstung bedeutet Klimatisierung in der Stadt.
Wie das in der Umsetzung aussieht, das habe ich mir gemeinsam mit Brigitte vor Ort auf dem Business Campus in München-Garching angeschaut.
Was wir hier sehen können, ist zum Beispiel an diesem Gebäude, dass der Dachabfluss, der Dach ist ja eine versiegelte Fläche, aber dieser Abfluss geht in sogenannte Versickerungsmulden. Und Versickerungsmulden sind ein Schwammstadtelement, da wird das Regenwasser zwischengespeichert, aber auch versickert und dann später über die Pflanzen verdunstet. Und damit sind wir schon wieder bei der Erhöhung des Grüns in der Stadt. Also sowas, wenn man integriert, ist es sehr positiv in Richtung Begrünung der Stadt und eben Verdunstungsleistung.
Das ist ja verrückt, das hat man gar nicht so auf den ersten Blick wahrgenommen. Man kann sich das vorstellen, vor dem Gebäude ist wie so ein kleiner Vorgarten, der ein bisschen eingemuldet ist. Ach, und da kommt das Dachwasser runter und wird dann quasi darin gespeichert.
Gespeichert und versickert.
Das sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt nach einem riesigen Aufwand aus, dass da einfach von einem Gebäude ein kleiner Vorgarten gebaut wird.
Der Aufwand ist eigentlich nicht groß. Das Problem ist nur, dass jeder Quadratmeter Fläche sehr viel Geld kostet. Das heißt, man versucht zu bebauen, was zu bebauen geht. Dann muss das Gebäude noch Parkplätze haben. Es muss angefahren werden von der Feuerwehr. Das heißt, man versucht in der Stadt in der Regel alles zu versiegeln und solche Grünflächen zu vermeiden, weil es einfach verschwendetes Geld ist.
Ziel muss es also sein, wieder mehr Grünflächen in unsere Städte zu bringen, damit das Regenwasser ordentlich versickern kann und in das Grundwasser gelangt. Und wo wir gerade beim Thema Grundwasser sind, wusstet ihr, dass das Trinkwasser in Bayern zum Großteil aus dem Grundwasser stammt? Genau deshalb ist es besonders wichtig, dass unser Grundwasser geschützt wird, also möglichst wenig Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Die Qualität wird von der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung überwacht, mithilfe von Messstellen. Wie so eine Messstelle gebohrt wird, das habe ich mir von Alfred Seibold in Haar bei Pocking zeigen lassen.
Ja, wir stehen hier gerade wirklich auf dem freien Acker, könnte man sagen, um uns herum Feld. Und aber mittendrin ein großer orangener Bohrer. Den kann man sich vorstellen, ja, wie so ein LKW, nur dass auf der Ladefläche so eine Art Turm steht, oder?
Ja, das ist ein Bohrturm, den kann man aufklappen. Und mit dieser Maschine kann man Löcher bohren für Grundwassermessstellen.
So, dann werfen wir mal den Bohrer an. Oder ihr besser gesagt. Das ist ganz schön laut.
Okay, jetzt werden die Rohre in den Boden gerammt und ja, anschließend wird das Erdreich aus diesen Rohren nach oben geholt und in Kernkisten gesammelt.
Wie lange dauert es, bis man dann so 8 bis 10 Meter tief ist?
Ja, in der Regel, je nach Bodenbeschaffenheit, so einen halben Tag bis einen Tag braucht man, bis man ein Loch von 10 Metern so ungefähr gebohrt hat.
Und wenn die Erde dann draußen ist, wie kommt man ans Grundwasser?
Also die Erde wird nach oben geholt und dann kann man schon erkennen, welche Bereiche wasserführend sind. Hauptsächlich sind natürlich hiesige Bereiche besser geeignet, um Wasser zu führen. Und diese lehmigen Schichten sind eher trennende Schichten, die kein Grundwasser durchlassen. Also wir bohren grundsätzlich durch kiesige Bereiche durch, bis wir wieder eine Lehmschicht erreichen, die dieses Grundwasser von tieferen Schichten abtrennt.
Wenn der Bohrer dann beim Grundwasser angekommen ist, wird ein erster Schnelltest gemacht, um den Nitrat- und Sauerstoffgehalt des Grundwassers zu prüfen. Wenn das alles passt, kann die Messstelle fertiggestellt werden und ist bereit für die erste richtige Probenentnahme.
Da kann man mit dem bloßen Auge natürlich nicht so viel erkennen. Um mehr über das Grundwasser zu erfahren, muss die Probe dann analysiert werden. Alfred, wie geht's denn mit dieser Probe weiter?
Also diese Proben werden bei uns anschließend im Amt gesammelt und an ein Labor zur Analyse übersandt. Das Untersuchungsprogramm richtet sich nach den Vorgaben unseres Landesamts für Umwelt. Hauptaugenmerk wird hier unter anderem auf die Belastungsparameter gelegt, wie Nitratgehalt und Spuren von Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen.
Auf meiner Reise quer durch Bayern war ich schon bei einigen Probenentnahmen mit dabei. Nicht nur beim Grundwasser. So zum Beispiel auch im Schächenfilz im Landkreis Weilheim-Schongau. Dort haben mir Lisa Schwarz, Fachkraft für Moorschutz, und ihre Kollegin Cornelia Siuda einiges über den Schutz unserer Moore verraten. Bevor wir da noch einmal reinhören, lassen wir uns von Professor Harald Lesch doch vorher noch mal erklären, warum Moore eigentlich so wichtig sind.
Ja, Moore sind in der Tat, wie soll man sagen, der Speicher, den keiner kennt. Ich meine, wir haben natürlich über viele Jahrhunderte haben wir die Moore trockengelegt. Das heißt, wir haben das Wasser da ablaufen lassen, wenn es irgendwie ging. Und dann erschien eben das, was unter dem Wasserspiegel lange Zeit versteckt war. Torf haben wir abgebaut zum Beispiel. Und daran sieht man schon, da war ja was. Da war ja was unterm Wasser, nämlich Kohlenstoff. Und die Moore sind die wichtigsten Kohlenstoffspeicher, die wichtigsten natürlichen Kohlenstoffspeicher auf der ganzen Welt. Wenn es uns gelänge, mehr Moore wieder zu vernässen, also gerade die ausgetrockneten Moore wieder unter Wasser zu setzen, dann könnten wir bis zu 10% unserer Treibhausgasemissionen könnten wir im Boden speichern. Und das liegt daran, weil unter Wasserabschluss diese Zersetzungsprozesse tatsächlich so stattfinden, dass es zum Gleichgewicht kommt und eben das Moor mehr Kohlenstoff aufnehmen kann, als es abgibt. Man könnte auch sagen, die Moore, das ist sowas wie der Amazonas Deutschlands. Ja, der Amazonas-Regenwald in Brasilien kennen alle und alle sagen, Gott, oh Gott, kann man doch nicht abholzen. Ja. Und da wissen alle, Mensch, so ein Regenwald, das ist ja ein Wasserspeicher. Ja, und ist auch ein Kohlendioxidspeicher, also ein Kohlenstoffspeicher. Bei den Mooren hier bei uns zu Hause weiß man es nicht, deswegen gibt es dieses Programm. Deswegen werden wir ziemlich viel Geld in Bayern dafür in die Hand nehmen, um aus den vertrockneten Mooren wieder vernässte Moore zu machen, um damit innerhalb von einer Dekade einen ganz erheblichen Teil unserer Treibhausgasemissionen im Boden zu speichern. Und zwar auf ganz natürliche Weise.
Ausgestattet mit Gummistiefeln haben Lisa und ich uns dann die Renaturierungsmaßnahmen im Schächenfilz mal genauer angeschaut.
Wir haben das wichtigste Material schon hier vor Ort, nämlich den Torf selbst. Wir stehen hier drauf. Der wird entnommen mit Hilfe von Moorbaggern. Die sind speziell dafür geschaffen, dass sie hier zurechtkommen. Die haben eine ganz breite Bereifung, sinken nicht ein und haben sogar einen geringeren Bodendruck wie ich als Mensch, wenn ich jetzt hier stehe. Und die nehmen den Torf hier aus der Seite, deswegen haben wir vorne auch schon beim Reingehen Wasserlöcher gesehen. Und die entstehen dadurch, dass die Bagger eben den Torf hier entnehmen und in den Graben einbauen, um das abzudichten, damit das Wasser hier gehalten wird.
Cornelia hat uns dann anhand einer Bodenprobe gezeigt, inwieweit sich die Maßnahmen bereits positiv auf das Moor ausgewirkt haben.
Also ich steche jetzt hier mit dem Spaten mal diesen Quader ab. Und von allen vier Seiten. Und hole den jetzt raus, dann sieht man hier, hoppala, jetzt drehe ich diesen Klotz einfach raus. Man sieht eben noch den neu bewachsenen Oberboden mit den Torfmoosen, die eben das lebende Moor sozusagen darstellen. Unten drunter, ab 10 cm und tiefer, ist der Torf sehr verändert. Das zeigt, dass es eben vor Jahren sehr stark entwässert wurde. Und da ist schon die Regeneration im Gange. Wir sehen hier drin einen ziemlich hohen Wasserstand, so 15 cm unter Flur. Und so wollten wir das haben.
Ob Schwammstadt, Grundwassermessstelle oder auch das Moor. Die Beispiele von eben zeigen ganz gut, dass das Thema Wasser in ganz vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielt. So auch im Nationalpark Berchtesgaden. Zu Füßen der imposanten Watzmann-Ostwand liegt dort nämlich der Königssee. Gemeinsam mit Umweltminister Thorsten Glauber habe ich mir dort den See, aber auch den Eisbach mal aus der Nähe angeschaut.
Wasser ist natürlich hier am Eisbach durch die Gletscherschmelze ein Hauptbestandteil des Nationalparks und der Königssee als zentrales Element. Ich sage immer, Wasser ist Leben und ohne Wasser eben kein Leben. Es zeigt auch die Wichtigkeit für die Natur und natürlich für die Artenvielfalt und für uns als Menschen, um überhaupt da sein zu dürfen.
Ulrich Brendel und Sigrun Meyer arbeiten im Nationalpark Berchtesgaden. Die beiden haben uns erklärt, was das Besondere am Eisbach ist.
Ja, erstmal hat er natürlich eine Wasserqualität, die man sonst jetzt nicht überall findet in Bayern, in Europa. Das ist klar, das ist für uns natürlich wichtig. Der speist den Königssee unter anderem. Er ist natürlich auch ein gestalterisches Element. Wenn man mal sich den Schwemmkegel hier St. Bartholomä von oben aus der Luft anschaut, dann sieht man sehr schön, wie sich dieser Schwemmkegel immer weiter vorschiebt in dem Königssee. Und wenn man da jetzt noch ein paar tausend Jahre warten würde, kann man davon ausgehen, dass der Schwemmkegel irgendwann einmal da drüben das andere Ufer erreicht. Und dann haben wir auf einmal drei Seen hier statt zwei, nämlich Obersee, Königssee und noch einen dritten. Das spielt gestalterisch natürlich auch für uns hier eine wichtige Rolle. Und Prozessschutz, also das auch wirklich passieren lassen, ist natürlich das A und O in einem Nationalpark.
Aber nicht nur optisch kann sich der Nationalpark sehen lassen. Auch die Artenvielfalt dort ist wirklich einzigartig.
Also Pflanzenarten, vor allen Dingen hinten bei diesem Schwemmfächer, wo wir ja jetzt waren, dass da Gebirgspflanzen wachsen, die normalerweise im Hochgebirge sind, wie Silberwurz, Enzian, Primeln oder Alpenaurikel. Das sind lauter Pflanzen, die eigentlich erst in höheren Lagen, also über 1000 Meter sichtbar sind. Und die kommen aber durch den Schnee und durch diese Schneeschmelze quasi mit runter bis zum See hin. Gerade im Frühjahr, wenn man hier eben wandert, um die Seeufer entlang, sieht man diese ganzen Pflanzen und es ist einfach wunderschön.
Also einen Ausflug an den Königssee kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Es ist wirklich traumhaft schön dort. Und auch Regensburg kann ich euch empfehlen. Mit der Donau, dem Regen und der Naab fließen dort gleich drei Flüsse durch die Stadt, beziehungsweise um Regensburg herum. Zu viel Wasser auf einmal kann aber auch gefährlich werden. Das hat Regensburg schon das ein oder andere Mal zu spüren bekommen. Der Hochwasserschutz spielt dort deshalb eine ziemlich große Rolle. Das aktuelle Hochwasserschutzprojekt kostet rund 150 Millionen Euro und ist eines der technisch anspruchsvollsten und größten laufenden Projekte dieser Art in ganz Bayern. Rainer Zimmermann ist seit 15 Jahren für den Hochwasserschutz in der Stadt zuständig und weiß, worauf es bei so einem Mammutprojekt ankommt.
Die Bürger mitzunehmen ist das wesentliche bei so einem Projekt und ihnen genau die Angst zu nehmen, die sie haben vor Neuerungen, die sie nicht kennen. Und da ist es besonders wichtig, sie frühzeitig mit einzubeziehen, sodass sie das Gefühl haben, sie sind Teil der Planung.
Am Ende gilt es, den Spagat hinzubekommen zwischen den Wünschen und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger und den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.
Wir als Freistaat Bayern zum Beispiel sind verpflichtet, vor einem hundertjährigen Hochwasser zu schützen. Wir können nicht verhandeln und sagen, die Mauer wird uns reichen für ein 50-jähriges Hochwasser. Da müssen wir von Haus aus sagen, nein, das ist keine Diskussionsgrundlage. Und dann gibt es aber andere Punkte, über die kann man gut reden. Zum Beispiel, welche Abschnitte müssen feste Betonmauern sein und welche Abschnitte kann man mobil ausbilden. Und dann in den einzelnen Planungsstadien, also zum Beispiel, wenn man erste Skizzen, erste Ideen, erste konkretere Pläne hat, wieder auf sie zuzugehen und sagen, schaut's her, das sind jetzt mal die Vorstellungen von uns, Stadt, Staat und Planern. Was meint ihr denn dazu?
Noch ist das Hochwasserschutzprojekt in Regensburg nicht abgeschlossen, aber ich konnte mir vor Ort schon mal einen fertigen Abschnitt anschauen.
Also wir stehen hier vor der Mauer, die eine Höhe hat, über die man sehr schön drüber schauen kann, sogar die Arme aufstützen, um den Regen zu erleben. Und alles, was über diese Höhe drüber geht, wird über dieses mobile System dann abgedeckt. Und es besteht, Toni, wie du gesagt hast, aus diesem Garagentor. Fachleute sagen, das sind zwei Stützen, die auf Ankerplatten verschraubt werden, damit der Wasserdruck sie nicht umdrücken kann. Und die haben U-förmige Aussparungen.
Ja.
Und in diese Aussparungen werden dann Alubalken eingelegt, ganz unten mit dieser dicken schwarzen Gummilippe,
ja,
damit die dicht gepresst wird auf die Mauer und das Wasser nicht durchdrücken kann. Und dann so viele Dammbalken, wie man braucht, um die entsprechende Höhe, dieses hundertjährliche Hochwasser abzudecken und unseren Freibord, den wir vorher geklärt haben. Und ganz oben sind Verpressschlitten, die diese Balken dann nach unten pressen, damit sie auch stabil halten.
Vielleicht habt ihr diese Art von Hochwasserschutz ja auch schon mal irgendwo gesehen. Sobald es eine Hochwasserwarnung gibt, werden die Alubalken dann in die dafür vorgesehenen Stützen eingelegt und schützen uns vor den Wassermassen. Mit Regensburg und dem Hochwasserschutzprojekt hier sind wir fast am Ende der Folge angekommen. Und ich sage fast, weil es da natürlich noch unsere Rubrik Wusstet ihr eigentlich das gibt.
Wusstet ihr eigentlich, dass es in Bayern mehr als 200 natürliche Seen gibt, die größer als 3 Hektar sind? 3 Hektar, das entspricht etwa 3 großen Fußballfeldern. Der flächenmäßig größte See in Bayern ist der Chiemsee. Seen erfüllen ganz unterschiedliche Funktionen. Sie sind wertvolle Ökosysteme, Freizeit- und Erholungsort für Einheimische und Touristen und auch Wasserspeicher. Die Nutzung der Wasserkraft als saubere, emissionsfreie Energie hat in Bayern eine lange Tradition. Heute gibt es rund 4200 Wasserkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 2,9 Gigawatt. Die größten Wasserkraftanlagen liegen vor allem an den alpinen Donauzuflüssen Iller, Lech, Wertach, Isar und Inn sowie an der Donau und am Main. Das bayerische Trinkwasser weist eine sehr hohe Qualität auf. Damit das so bleibt, hat die bayerische Staatsregierung zusammen mit Erzeugern, Wasserversorgern, Verbänden und Institutionen einen Wasserpakt geschlossen. Ziel ist es, alle Kräfte zu bündeln, um ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben den Zustand der Gewässer zu verbessern.
So, ich hoffe, euch hat diese kleine Reise durch Bayern gefallen und ihr konntet noch ein paar interessante Fakten zum Thema Wasser mitnehmen. Wenn ihr noch tiefer in die Materie eintauchen wollt, dann schaut doch gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch alle Wasserfolgen von Morgen beginnt heute verlinkt und wir werden sicher auch in Zukunft noch die eine oder andere Folge dazu machen. Damit ihr die dann nicht verpasst, abonniert doch gerne den Podcast auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Alle Infos findet ihr außerdem noch auf podcast.bayern.de. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.